Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Dazu begrüßt sie Ulrike Timm gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute die bildende Künstlerin Karin Sander. Ihr Werk ist in allen großen Museen der Welt zu sehen, im MoMA, in Osaka, in Japan. Und sie beherrscht die Kunst des Weglassens wie wenige sonst. Manchmal werden Sie vielleicht vor einem Werk von Karin Sander stehen und sich fragen, da ist doch gar nichts zu sehen. Was da eben doch ist, wie es wächst und wie es sich ändert, davon wird sie uns erzählen in dieser Stunde. Herzlich willkommen, Frau Sander.
Guten Tag, freut mich sehr.
Frau Sander, eine Frau, die mit weißen Leinwänden Kunst macht. Was hat die eigentlich zu Hause bei sich an der Wand?
Ja, ich habe natürlich mit Kollegen getauscht. So gibt es ein Porträt von Thomas Ruf, eine Malerei von Aische Erkmann, ein Foto von Nikolai von Rosen. Das sind für mich Freunde und aber auch gleichzeitig Kollegen, deren Werk ich sehr schätze.
Ich hätte ja gedacht, vielleicht haben Sie ganz leere weiße Wände.
Im Atelier ist das wohl so, damit immer wieder was wechseln kann. Da kommen natürlich Werke rein und gehen wieder raus. Da ist so eine gewisse Flexibilität.
Aber zu Hause darf was hängen.
Und das wechselt natürlich auch immer wieder. Aber das ist der Status, der im Moment bei mir so zu sehen ist.
Was da ist, wenn man eigentlich nichts sieht und wann man einen an die Wand genagelten Kohlkopf auch wieder abnehmen darf. Auch darüber sprechen wir bis 10 Uhr. Karin Sander ist unser Gast und sie hatte, ich hoffe, die Freude, ein neues, frisch renoviertes Haus für Kunst als erste ganz neu zu bespielen. Das ist das Haus am Waldsee in Berlin. Riecht noch ein bisschen nach frischer Farbe, Dielen alle frisch gestrichen. Eine wunderschöne ehemalige Industriellenvilla, die lange als Ausstellungsort für von den Nazis verfemte Kunst genutzt wurde und jetzt restauriert und alles ganz neu. Und dieses neu gemachte Haus am Waldsee leuchtet jetzt schon von draußen, schon von Weitem, denn sie hat unterschiedlich große weiße Leinwände außen an der Fassade angebracht. Sieht sehr fröhlich aus. Frau Sander, bleiben die denn weiß im Berliner Schmuddelwetter?
Also die sind natürlich Wind und Wetter ausgesetzt und natürlich vielleicht auch irgendwelchen Spuren, die durch Tiere oder durch Besucher dort passieren. Also sie nehmen diesen Zeitraum auf und bilden den ab. Und innen im Haus ist natürlich nicht, das Haus ist natürlich nicht leer, sondern diese Bilder haben Bildunterschriften, also Titel. Und diese Titel sind die jeweiligen Räume, die dieses Haus zuvor hatte, als es 1922 übernommen wurde und bewohnt wurde. Also da ist Musikzimmer, Billardraum, Schlafzimmer, Badezimmer. Und diese Titel, die sind innen auf der Wand für die Bilder, die man von innen durch die Fenster natürlich, die sich auch manchmal über das Fenster, über den Fensterrahmen hinwegschieben, die man dann lesen kann.
Wir können das jetzt leider nicht sehen, aber was eben am meisten auffällt, ist, dass diese Fassade mit, ich glaube, es sind 26 Leinwänden, bedeckt, bespielt, ist unterschiedlich groß, im Moment noch leuchtend weiß, wird sich noch ändern, wenn da mal ein Wildschwein, ein Vogel vorbeikommt oder ein Mensch sich da verewigt. Frau Sander, sowas haben Sie ja schon öfter gemacht. Das Wort Gebrauchsbilder fiel schon. Das ist für Sie ein Teil Ihrer Kunst, dass Sie leuchtend weiße Leinwände an andere Menschen geben mit einer Handlungsanweisung, mit einer Gebrauchsanweisung. Was steht denn da drin in dieser Gebrauchsanweisung?
Ja, das ist ein Zertifikat, welches mit dem Sammler zusammen besprochen wird. Also zum Beispiel soll diese Leinwand, die hängt dann neben der Kaffeemaschine oder auf einem zufällig gefundenen Nagel auf einem Balkon. Das sind eigentlich Bilder für Orte, die für die Kunst gefährlich wären. Und dort können die sein und nehmen die Spuren auf, die man den anderen Kunstwerken natürlich versucht fernzuhalten.
Das heißt, die weiße Leinwand bleibt in der Regel nicht so. Im Grunde ist die Kunst, die entsteht, das sind ja die Geschichten, die die Menschen mit diesen weißen Leinwänden veranstalten. Welche Geschichten sind denn die, die Ihnen ganz besonders gut gefallen?
Also eine Geschichte ist, dass jemand ein Bild, 70, 100 ungefähr, im Schlafzimmer hingen.
70 mal 100 Zentimeter?
Ja, 70 auf 100 Zentimeter. Und das war dort für 2 Jahre oder 3 Jahre in diesem Schlafzimmer. Und dann entschied sie sich, dass das jetzt fertig ist und hat das rahmen lassen und ins Wohnzimmer gehängt. Und vielleicht kann man noch mal an den Ursprung dieser Arbeiten zurückgehen. Ich habe in New York gelebt 1990 und dort eine Wohnung bezogen, die so verdreckt war und sowas habe ich noch nie gesehen. Und ich hatte eine kleine weiße Leinwand dabei und habe diese kleine Leinwand in diese Wohnung gehängt. Und so strahlte dieses Weiß in dem ganzen Schmutz. Dann wurde die Wohnung renoviert. Selbst die Kakerlaken waren nachher weiß und verschwanden dann irgendwann. Und dann hat dieses Bild seinen Platz immer wieder gewechselt und hat so langsam diese ganze Wohnung abgebildet. Und dann war das Bild schmutzig irgendwann mal und die Wände weiß. Also es drehte sich dann in dem Prozess über 10 Jahre, wo diese Wohnung bewohnt wurde und auch anderen Gästen immer wieder zur Verfügung stand. Und so hat dieses Bild dann diese Geschichte abgebildet.
200 solcher Gebrauchsbilder gibt es. Die Menschen sind ja höchst unterschiedlich damit umgegangen. Sie haben uns erzählt, eine Frau hat sie einfach gerahmt und gesagt, das ist jetzt fertig. Weiß man bei einer weißen Leinwand ja auch nicht vorher. Hat auch jemand einfach mal einen Topf Farbe gezückt und gesagt, nur weiß, das mag ich nicht, jetzt lege ich mal los und male?
Das sind also standardisierte Leinwände, wie jeder sie im Laden kaufen kann. Und das ist wie der Start für ein Bild. Und diese weißgrundierten Leinwände gehen dann an diese Orte. Und eins war für das Kinderzimmer bestimmt, hat der Sammler seiner Tochter ins Zimmer gehängt. Und die hat das natürlich auch bemalt und hat dann diese Leinwand gebraucht sozusagen. Als ich dann mal alle Leinwände zurückgeholt habe und im Museum St. Gallen gezeigt habe, habe ich auch dieses Bild gezeigt. Das Kind war aber mittlerweile 18 und dachte, oh je, ich könnte ja heute viel besser als damals.
Malen,
genau. Und das ist natürlich sehr schön, dass solche Zeitenverschiebungen, Zeitfenster dann in solchen Bildern ihre Patina finden. Also die werden dann schon auch benutzt und alles, was mit ihnen passiert, ist natürlich dann Teil dieser Ausstellung.
Das heißt aber auch, Frau Sander, Sie stoßen eine Kette an, Sie geben jemandem ein weißes Bild mit dem erwartungsvollen Blick, schauen wir mal, was passiert. Und irgendwann dürfen Sie Ihre ganzen weißen Bilder besuchen und die sehen dann anders aus. Was überrascht Sie dann am meisten, was es dann zu sehen gibt?
Die Überraschung ist eigentlich die, dass man ein Konzept hat und es dann in die Realität überträgt. Und wenn man dann überrascht ist, dann funktioniert die Arbeit. Und ich freue mich natürlich über diese unterschiedlichen Leinwände. Das Bild im Schweinestall, das Bild im Schlafzimmer, das Bild, das durch Berlin fährt und über 30.000 Kilometer drauf hat.
Wie bitte? Ein Bild fährt durch Berlin? Woher wissen Sie an dem Bild, dass es 30.000 Kilometer drauf hat? Wie sieht man das?
Das ist eben das, was man dann, wenn man das Bild sieht, kann man das nachvollziehen. Und das ist in einem Sportwagen. Und das ist jetzt ein kleines Bild, was in dem Auto immer mitfahren darf. Und so sind diese Bilder, haben ganz unterschiedliche Funktionen und auch ganz unterschiedliche Orte. Und am Haus am Waldsee ist es natürlich auch nochmal ein ganz anderes Konzept.
Ein Bild, das mitfahren darf, gibt es auch Bilderverwendungen? Sie haben gesagt, die Sammler kriegen eine Gebrauchsanweisung, über die sie sich geärgert haben. Ist auch mal was kaputt gegangen?
Eigentlich nicht. Ich habe mich sehr gefreut über diese Ergebnisse. Eines zum Beispiel ist steril und hängt in einem OP. Also es gibt eine sehr große Bandbreite von Bildern, die natürlich auch Geschichten erzählen, aber gleichzeitig auch natürlich die Frage der Malerei aufwerfen.
Karin Sander ist unser Gast. 200 blütenweiße, feingrundierte Leinwände hat sie unter die Leute gebracht. Sie können eigentlich gar nicht sagen, wenn Sie so ein Werk angestoßen haben, wann das fertig ist.
Ja, also das ist so, dass diese Bilder den Titel des Ortes tragen und auch die Zeitdauer. So gibt es Bilder, die eine Nacht im Freien, im Regen 3 Jahre im Schlafzimmer, auf Dauer in einem OP. Das wird mit dem Sammler jeweils so besprochen.
Aber Sie als Künstlerin haben da keinen Einfluss drauf. Sie müssen da nehmen, was kommt.
Ja, das ist die Idee davon.
Aha. Das heißt aber so diesen Geniebegriff des 19. Jahrhunderts, ich schaffe ein Werk und das präsentiere ich dann der Welt, das ist Ihnen wesensfremd.
Nein, es ist ja schon so, dass wenn man diese Gebrauchsbilder jetzt sieht im Ganzen, da fällt einem sofort dieses Konzept entgegen. Und diese unterschiedlichen Möglichkeiten geben natürlich einfach nochmal eine ganz andere Referenz. Das heißt natürlich einfach, dass Malerei auch was ganz anderes sein kann als das, was wir so kennen.
Ich möchte mir in Gedanken nochmal ein Werk von Ihnen ein bisschen anschauen, damit wir vielleicht ein bisschen mehr verstehen können, wie Sie denken und wie Sie etwas tun. Sie haben in einer Ausstellung mal sehr schön Obst und Gemüse an die Wand genagelt mit der wunderbaren Aufforderung, bei Bedarf Apfel austauschen. Was begeistert Sie so daran, echtes Obst, echtes Gemüse an der Wand zu sehen?
Ich beobachte natürlich, ich recherchiere, ich sehe mir sehr viel an. Und dieses Obst an der Wand ist natürlich, hat eine Referenz zu den alten Stilleben, dass nicht ein Apfel gemalt ist jetzt in Öl und dort im goldenen Rahmen an der Wand hängt, sondern hier repräsentiert sich der Apfel selbst. Also das Gemüse ist nicht ein Bild von Gemüse, sondern das Gemüse selbst. Und diese Direktheit, die interessiert mich daran. Und trotzdem ist natürlich die Referenz zur klassischen Malerei da.
Aber man fängt dann an, über das Wesen des Kohlkopfes nochmal völlig neu zu philosophieren, weil er da in ganzer Pracht hängt.
Ja, und sich natürlich verändert.
Ich wollte gerade sagen, wenn er langsam aber sicher vergammelt, was ist dann? Spätestens dann kommt ja der böse zweite Halbsatz und kann das weg.
Ja, die haben alle unterschiedliche Zeiten. Und so ist ein Kohlkopf zum Beispiel, der trocknet. Die Blätter falten sich langsam auf. Das ist sehr schön anzusehen. Eine Kartoffel zum Beispiel fängt an zu wachsen. Und die wächst so lange, bis die Energie innen aufgebraucht ist. Und dann trocknet sie auch. Dann gibt es natürlich auch, es kann mal vorkommen, je nach Raumtemperatur, dass ein Gemüse auch schimmelig wird. Aber auch das, wenn zum Beispiel eine Pampelmuse so langsam mit blauem Schimmel überzogen wird. Es ist einfach ein unglaublich farbenschönes Objekt, trotz allem. Also es ist wie Blumen, man weiß ja nie, wann der Strauß eigentlich dann beendet ist. Und ich habe eine Sammlerin in München zum Beispiel, die hat einen Lauch. Und jedes Mal, wenn er vertrocknet ist und 3 Monate vorbei sind, dann nimmt sie ihn ab und kauft einen neuen. Dann gibt es aber andere Personen, die besitzen ein anderes Gemüse. Das nehmen sie ab und essen es noch und kommt dann gleich ein neues.
Also wenn man mal eine Suppe braucht, geht man an der Ausstellung vorbei und pflückt.
Ja, die Ausstellung ist ja immer geschützt, weil das ja ein weißer Raum ist, wo die Sachen präsentiert werden. Aber ja.
Man kann natürlich sagen, das hat was von Readymade. Und da gibt es regaleweise Kunsttheorien drüber, was will uns der Künstler damit sagen? Welche gesellschaftliche Aussage macht man damit? Man kann das aber vielleicht auch als ein sehr fröhliches Gestaltungsmittel nehmen, um ganz genau hinzugucken.
Also ich beobachte einfach im Alltag die Dinge und die Dinge sind ja eigentlich meistens schon so da. Man muss sie nur neu sortieren und in neue Zusammenhänge bringen. Und wenn man anschaut, wie Leute Obst aussuchen oder die Kartoffeln aussuchen, dann treffen sie bereits ästhetische Entscheidungen. Und wenn eine solche Kartoffel jetzt an der Wand ist und anfängt zu wachsen, dann wird sie wie das Bild von sich selbst. Und das zu beobachten, das hat ja ganz viele Beziehungen zu anderen Dingen auch, zum Alltag. Und das interessiert mich, diese Bilder in eine andere Wirklichkeit zu transferieren.
Frau Sander, die nächste Kartoffel, die ich schnöde koche, die werde ich mir ganz genau anschauen. Das sind jetzt Beispiele gewesen, um ein bisschen zu verdeutlichen, wie Sie arbeiten. Das Gemüse, der Obst an der Wand, die Gebrauchsbilder, die Sie anderen Menschen geben. Ich habe mich gefragt, wenn man ein Werk so angeht wie Sie, letztlich einen Gedanken unter die Menschen wirft und dann mal schaut, was passiert. Wie sieht dann eigentlich das Atelier einer solch bildenden Künstlerin aus? Brauchen Sie überhaupt eins, wenn die Kunst in der Regel vor Ort entsteht? Brauchen Sie überhaupt ein Atelier?
Ich habe ein sehr schönes Atelier, was ich hier in Berlin mit den Architekten Sauerbruch und Hatten gebaut habe. Also es ist ein wirkliches Atelier und da kommen die Arbeiten und gehen. Und es ist natürlich auch sehr wichtig, unterschiedliche Denkräume zu haben, in denen eine solche Arbeit entstehen kann.
Also Sie sitzen da im Atelier und denken?
Ja, ich habe einen kleinen Raum, in dem ich lese. Ich habe eine Bibliothek, ich habe ein großes Atelier, in das zum Beispiel, es gibt ja noch eine andere Werkserie von den weißen Bildern, das sind die Mail Paintings, die unverpackt, ungeschützt von einem Ort zur Ausstellung geschickt werden. Die kommen zurück ins Atelier und in dem Atelier entstehen dann die Überlegungen für diese nächsten Projekte.
Das ist Ihr Gedankenraum im weitesten Sinne.
Genau. Und dafür braucht man ganz unterschiedliche Räume auch.
Wie ist das eigentlich? Hören Sie Musik, wenn Sie arbeiten? Ich frage, weil es Werke von Ihnen gibt, die sich ganz stark aufs Hören beziehen und gar nicht so sehr aufs Gucken. Hören Sie dann Musik?
Nee, wenn ich arbeite, höre ich keine Musik.
Dann muss es ganz still sein.
Ja, ich arbeite auch meistens nachts oder bis spät, sodass es auch um mich rum sehr still ist.
Und dann sitzt Karin Sander im Atelier und wenn jemand reinkäme, Sie besuchen, der hat wahrscheinlich im Moment dann überhaupt keine Ahnung, was Sie gerade tun, oder?
Ja gut, da steht zum Beispiel ein Modell des Kunstmuseums Winterthur, in dem ich Dinge ausprobiere oder Materialproben oder Dokumentationen über Ausstellungen oder über den nächsten Katalog. Es liegen Fotos. Also man sieht nicht nichts.
Unser Gast sieht eigentlich ganz fröhlich aus im Moment. Sie kann selten sagen, jetzt ist ein Werk zu Ende, weil es sich immer weiterentwickelt, wenn sie es weitergegeben hat, weitergebracht hat. Aber wann sie angefangen hat, das kann man ganz präzise sagen, Frau Sander, mit einem Foto ging alles los. Erzählen Sie uns von diesem Foto?
Ich war ja eingeladen in Köln in der Galerie Rivet mit einer Arbeit präsent zu sein, die My Very First heißen sollte. Ich habe dann überlegt, wo oder wann fängt man eigentlich an, als Künstlerin zu arbeiten. Und ich habe mir an ein Foto erinnert, das meine Mutter von mir gemacht hat, als ich 5 Jahre alt war, als ich Wasser gezählt habe. Ich hatte 2 Gefäße und habe mit einem kleinen Gefäß gezählt, wie viel rechts und wie viel links in das Gefäß reinpasst. Und da war ich so konzentriert und dieses Gesicht, was dieses Mädchen hat, das ist eigentlich sehr spezifisch für das, wenn ich konzentriert an etwas arbeite. Meine Mutter hat damals angefangen zu fotografieren, hat einen Fotokurs gemacht und hat mit diesem Foto auch einen Preis gewonnen. Und das hat so eine gewisse Intensität und ich könnte sagen, das war der Startschuss. Es hat natürlich auch eine kleine Parodie und mit Humor schaut man auf ein Kind, was Wasser zählt, was jedes Kind eigentlich macht.
Mich hat dieses Bild enorm gerührt. Da sieht man einen ganz versunkenen kleinen Menschen. Jeder von uns weiß, Wasser ist sehr schwer zu zählen. Aber man sieht eine Ernsthaftigkeit, wenn dieses Kind das eine Gefäß in das andere kippt. Das ist auf dem Foto zu sehen, ein Kanister und ein Glas irgendwie. Und da wird das Wasser transferiert und dieses Kind macht das mit einer Ernsthaftigkeit, die einen wirklich begeistern kann. Ist da die ganze künftige Karin Sander schon drin?
Das ist eine Behauptung, so wenn ich ein solches Bild dann in die Ausstellung gebe. Und das ist natürlich auch das Augenzwinkern, was in meiner Arbeit so an vielen Stellen zu finden ist. Aber ich kann durchaus dazu stehen, das ist my very first.
Wie erinnern Sie denn das Mädchen, also auch jenseits des Wasserzählens? Was waren Sie für ein Kind?
Na, ich habe viel ausprobiert und gebaut. Ich habe zum Beispiel mein Zimmer einmal die Woche völlig umgestellt, sodass meine Geschwister schon keine Lust mehr hatten, mir dabei zu helfen. Dann habe ich Glötze gesägt, damit ich die immer unter die Füße stellen kann und somit mich von der Wand abdrücken und den Schrank quer durchs Zimmer schieben konnte. Und so hat dieses Zimmer wöchentlich oder man kann es jetzt nicht genau in alle 7 Tage sagen, aber 5 Tage, mal 10 Tage, hat sich dieses Zimmer vollkommen verändert und die Möbel haben unterschiedliche Beziehungen wieder zueinander eingenommen.
Ein Kind, das ständig umräumt, hat das die Eltern nicht auch mal genervt nach dem Motto, nun lass doch mal endlich was stehen?
Natürlich, ja. Ja. Und man ist natürlich auch besorgt, was das so heißt. Das kommt natürlich auch dazu.
Mhm. Aber dieses Gestaltenwollen war früh angelegt. Eine Zeit lang wollten Sie Restauratorin werden, also im weitesten Sinne etwas wiederherstellen, etwas reparieren. Das haben Sie abgebrochen. Warum war das nichts für Sie?
Ja, es gibt eine kleine Kirche im Schwäbischen. Dort habe ich so eine Architekturmalerei genau abgenommen und die musste man da auch genau wieder so anbringen. Und ich habe das mir genau angeschaut. Ich habe die ersten architektonischen Schnörkel und so weiter übertragen und dann dieses Muster ganz eigenständig fertig gemalt. Das merkt niemand. Das sieht genauso aus wie das andere, aber es ist nicht das, was dort vorher war. Und das war für mich dann auch ein Zeichen, dass mich viel mehr interessiert, die Dinge anders zu machen, als sie vorher sind, als genau so zu reproduzieren, wie sie einmal waren.
Mhm. Sie haben dann Kunst studiert, sind heute international bekannt, aber gerade so mit Ihren Ideen, da stelle ich mir den Anfang nicht einfach vor. Wie war das? Seit wann können Sie leben von Ihrer Kunst?
Da könnte ich jetzt keinen Zeitpunkt nennen. Man arbeitet als Künstler und man macht die Dinge und dann weiß man, dass man das dann auch irgendwie so weitermachen möchte.
Also die Hartnäckigkeit des kleinen Mädchens, das Wasser zählt, die braucht man am Anfang einer Laufbahn, wenn man noch nicht weiß, wie es weitergehen könnte, als Energie quasi, damit man dabei bleibt.
Ja, man muss schon davon überzeugt sein, was man da macht und dass man Künstler sein möchte und dass man das, was man macht, auch weitertreiben möchte. Man arbeitet an etwas und sieht auch, wo man das hinentwickeln möchte. Und da denkt man gar nicht so viel nach, wird das jetzt erfolgreich sein oder nicht. Das hat eigentlich nichts mit einem selbst zu tun, sondern eigentlich eher mit dem, an was man arbeitet. Und ich hatte das große Glück, dass ich noch Studierende war, wurde ich nach Basel eingeladen, mit an der Messe, an der Art Basel auszustellen mit einer Arbeit. Und dort hat eine Galeristin diese Arbeit gesehen und mich nach New York eingeladen. Und das war dann 1987, 88 der Start, nach New York zu gehen und mit einem DAD-Stipendium diese Zeit auch finanziell machbar zu machen. Und das war für mich eine ganz großartige Zeit.
Wenn ich es richtig weiß, haben Sie da auch Ihre ersten Einzelausstellungen gehabt. In New York. Ist New York ein besonders dankbares, gutes Pflaster für Konzeptkünstler?
Ja, für mich damals ganz sicher, weil ich einfach sehr viel Kunst mir dort angucken konnte, die mich zu dieser Zeit auch interessiert hat. Ich hatte zu der Zeit dann ein Atelier an der Canal Street, Ecke Broadway, und konnte von dort aus natürlich New York erkunden und die Stadt hat mich unglaublich interessiert. Man läuft durch die Straßen und man sieht so viel, man ist wie in einem Film.
Mhm. Welche Filmszenen haben Sie immer bei sich?
Ich stehe vor einer Bank und plötzlich kommt da so ein Auto aus den 50er Jahren. 2 Personen steigen aus. Eine Frau im hellblauen Kleid mit High Heels und hat eine Geldschatulle, die sie in der Bank in ein Schließfach gibt. Und die beiden Herren, die sie begleitet haben, stehen da mit einer Pistole neben ihr und sie gibt es rein. Und das ist einfach aus der Realität, aber es hätte auch ein Film sein können. So überschneiden sich in dieser Stadt immer verschiedene Realitäten, die ich natürlich damals aufgesogen habe und die mich auch in meiner Arbeit sehr beeinflusst haben.
Frau Sander, was machen Sie eigentlich, wenn Sie keine Kunst machen, wenn Sie keine Räume bespielen, wenn Sie keinen Menschen weiße Leinwände geben, damit Sie was damit tun? Gibt es so eine Karin Sander auch?
Ich gehe ins Theater, ich gehe ins Konzert, ich schaue mir etwas an.
Aber meistens ist da irgendeine Idee im Kopf, eine bildnerische Idee.
Ja, aber ich gehe auch mal schwimmen im See, auch im Winter.
Auch im Winter?
Ja.
Wenn es eisig ist?
Ja.
Wie ist das eigentlich? Ihre Kunst braucht immer andere Menschen. Sie haben mal gemacht Bodyscan, da ließen sich Menschen erst scannen. Und dann haben Sie die im Maßstab ganz getreulich verkleinert und als Gipsfiguren ins Regal gestellt. wenn Sie so jemanden in einen schönen pinkfarbenen Gipszwerg verwandelt haben, haben Sie ihnen das alle überlassen oder sagte nicht jemand, nee, das nehme ich mit nach Hause?
Nein, das ist einfach, ein Labor wird in einem Museum eingerichtet und der Besucher kann sich scannen lassen. Das heißt, das ist eine ganz andere Art von Selbstporträt. Es wird eine Maschinerie zur Verfügung gestellt, ein Bodyscanner, ein 3D-Drucker und der Besucher stellt sich in den Scanner und nimmt die Pose ein, wie er als Skulptur gesehen werden will. Das heißt eigentlich wie eine Art Selbstporträt, nur dass hier eine technische Anordnung ist, die vorgegeben ist. Und er entscheidet auch, welche Farbe er einnehmen möchte.
Und wie haben die Leute auf das Endergebnis reagiert? Ich meine, wenn man sich da so sieht im Miniformat.
Ja, die können erst nochmal auch im Computer sehen, wie sie aufgenommen sind und das nochmal überprüfen. Die fragen sich natürlich sofort, wie stehe ich normalerweise, wie möchte ich stehen? Und dann kommen die natürlich ein paar Tage später wieder, um sich selbst zu besuchen in dem Museum.
Besuchen sich dann selber in der Ausstellung.
Genau.
Sie unterrichten auch, Frau Sander, als Professorin in Zürich. Und da kann ich endlich mal eine Fundamentalfrage loswerden, nämlich wie unterrichtet man Kunst? Wie unterrichten Sie Kunst?
Ja, die künstlerische Ausbildung für Architekten habe ich an der ETH übernommen. Und da geht es natürlich nicht darum, Artefakte zu schaffen oder Kunst zu simulieren, sondern es geht mehr darum, über das künstlerische Denken und Handeln und Arbeiten eine Haltung zu gewinnen. Und das ist das, was mich in der Lehre interessiert, diesen jungen Architekten die Möglichkeit zu geben, eine Handschrift zu finden, wie sie um Ecken rumdenken können, ihre Haltung selbst überprüfen und Anforderungen, die an sie gestellt werden, auch zu hinterfragen. Also es geht um eine Haltung, die über die künstlerischen Medien erreicht werden kann.
Aber dazu gehört doch sicher auch eine Menge Ausprobieren. Ich dachte, im ersten Semester wird bei Ihnen erstmal ganz viel Unterschiedliches gemacht. Was denn?
Also ich habe den Lehrstuhl so aufgebaut, dass ich 8 verschiedene Medien anbiete. Ich habe 8 Assistierende. Wir haben 300 Studenten, die da am Anfang dastehen. Und die gehen in unterschiedliche Gruppen. Sie lernen über Video und Film nachzudenken. Sie haben theoretische Fächer, aber auch Zeichnen, Malen, Installationen, all wie so ein Blumenstrauß von Möglichkeiten des Ausdrucks. Da können sie erstmal sich so reindenken. Und dann entscheiden sie, nachdem sie das kennengelernt haben, in welche Richtung sie sich vertiefen möchten. Und dann haben sie ein 2. Semester, wo sie dann selbstständig mit diesem Mentor verschiedene Arbeiten entwickeln können.
Ist es nicht unheimlich schwierig, einen Menschen in seiner Kreativität zu fördern? Denn so das Krümelchen, der Samen von Kunst ist doch erstmal ein Gedanken, eine Idee haben, was man tun will. Und dann hat man Karin Sander als Professorin und die hatte zum Beispiel die Idee von den Gebrauchsbildern. Diese Idee ist also schon mal weg. Jetzt muss man eine eigene Idee finden. Wie kann man jemanden darin fördern?
Ja, es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass die Leute ihre eigene Handschrift lernen. Also ich kann es vielleicht...
Wie stupsen Sie sie an?
Genau, also die können alle schreiben, die können alle zeichnen, aber jetzt geht es darum, was sie mit ihren Fähigkeiten anstellen können. Wie können sie die so weiterentwickeln, dass es was mit ihnen selbst zu tun hat. Also wenn jemand schreiben kann, dann muss er jetzt überlegen, was er schreibt, wie er schreibt, welche Form das annehmen kann. Und so ist es mit den künstlerischen Medien auch. Man muss ausprobieren und durch dieses Experimentieren ergibt sich eins aufs andere und man lernt anhand dessen Entscheidungen zu treffen.
Lernen Sie eigentlich auch was von Ihren Studenten?
Ja, das ist ein interessanter Dialog. Wir haben Gespräche auch und man kann dann einfach an bestimmten Dingen Gedanken austauschen und diese Gedanken auch weiterentwickeln.
Können Sie uns mal ein Beispiel geben, wo Sie sagen, ah, diese gute Idee habe ich meinen Studenten zu verdanken?
Ja, so kann man das nicht sagen. Es geht ja eigentlich nicht um Ideen, sondern mehr um ein Verstehen und dass man das, was man tut, auch einordnen kann. Und von daher gibt es diese Blitzideen nicht. Und ich bin Ideen gegenüber auch eher skeptisch, weil man hat viele gute Ideen am Tag. Aber die herauszulösen, die man dann wirklich weiterverfolgen möchte, das ist eben dann die große Fähigkeit, die man entwickeln muss.
Das klingt, als sei Teil eines Talents eine große Hartnäckigkeit, eine große Versunkenheit beim Wasserzählen zum Beispiel.
Ja, ich denke eher, man setzt etwas in die Wirklichkeit und aus dem ergibt sich ein Neues.
Karin Sander, die bildende Künstlerin, die gern Räume bespielt und auch sich von Architektur inspirieren lässt. Frau Sander, wir sitzen hier in einem funktionalen Studio, weißer Tisch, sehr viele Computer, Neonlicht, schallisoliert, nicht besonders gemütlich, aber funktional. Wenn ich Sie so eine Weile hier sitzen und denken ließe, würde was mit dem Raum passieren? Würden Sie gerne mal Hand anlegen, das Studio neu bespielen?
Ja, ich kann eigentlich in jedem Raum etwas entwickeln. Hier ist natürlich der Ton, es gibt keinen Hall. Es ist interessant, der Klang, der hier ist. Das ist mir hier so gleich aufgefallen. Aber das ist ja auch der Sinn des Aufnehmens, dass die Stimmen die Hauptsache hier sind und unser Gespräch.
Aber wenn man sie hier eine Weile lassen würde, würde sich wahrscheinlich was verändern oder es käme irgendwas ganz anderes raus.
Also ich beginne über und weiß natürlich auch am Anfang nicht, was am Ende herauskommen wird. So wäre das ein Experiment.
Karin Sander war heute unser Gast und bei jeder weißen Leinwand, die ich künftig sehen werde, werde ich an Sie denken, Frau Sander, und mich fragen, was damit wohl passieren wird. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und viel Erfolg weiterhin.
Dankeschön.
Ich bin Ulrike Timm und empfehle Ihnen noch die Lesart. Die Kollegen bespielen heute auch andere Räume. Die sind nämlich nach Potsdam gegangen in eine Buchhandlung, haben Schriftstellerinnen zu Gast und wollen aber auch mal gucken und fragen, was die Potsdamer denn so lesen.